Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Es war ein beispielloser Eklat gestern in Washington. Vor laufenden Kameras attackierte US-Präsident Trump seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj lautstark. Das Treffen wurde vorzeitig abgebrochen. Und auch danach haben sich die Wogen nicht geglättet. In einem TV-Interview bekräftigte Selenskyj seinen Wunsch nach amerikanischer Hilfe. Der US-Präsident wiederum stellte klar, dass er die Gespräche erstmal nicht wieder aufnehmen wolle.
Der Schock sitzt tief nach dem Streit zweier Präsidenten vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Das Treffen von Trump und Selenskyj sollte eigentlich eine Annäherung bringen durch die Unterzeichnung eines Rohstoffabkommens. Jetzt wirkt das Verhältnis der USA mit der Ukraine zerrüttet. Ich habe sie dazu befähigt, ein harter Kerl zu sein. Ich glaube nicht, dass sie ohne die Vereinigten Staaten ein harter Kerl wären. Entweder sie machen einen Deal oder wir sind raus. Ob er sich bei Trump entschuldigen wolle, wird Selenskyj anschließend im Interview auf Fox News gefragt, will er nicht. Stattdessen erneuert er seine Forderung nach amerikanischen Sicherheitsgarantien. Ohne die könnte es weder einen Waffenstillstand mit Russland geben, noch einen nachhaltigen Frieden. Ich spreche wie der Präsident eines Volkes, das seit 3 Jahren kämpft und einfach nur hören will, dass Amerika auf unserer Seite ist und dass Amerika bei uns bleiben wird, nicht bei den Russen, sondern bei uns. Sicherheitsgarantien erteilt Trump jedoch umgehend eine Absage und droht unverhohlen damit, Selenskyj und die Ukraine komplett fallen zu lassen. Das ist ein Mann, der uns dazu bringen will, weiter zu kämpfen. Das tun wir nicht für dieses Land. Die Reaktionen auf das Fiasko im Weißen Haus, so gespalten wie die Vereinigten Staaten selbst. Das war ein geplanter Hinterhalt, um Präsident Selenskyj in Verlegenheit zu bringen, damit Wladimir Putin davon profitiert. Das war eine Blamage, eine Abscheulichkeit. Ich war noch nie so stolz auf den Präsidenten. Was ich im Oval Office gesehen habe, war respektlos und ich weiß nicht, ob wir jemals wieder mit Selenskyj Geschäfte machen können. Ob und wann die Gespräche zwischen den USA und der Ukraine wieder aufgenommen werden, ist völlig offen. Donald Trump zeigt daran vorerst wenig Interesse.
Tom Burgers in Washington, ja, welche Folgen könnte der Eklat denn für die Ukraine haben?
Das ist noch ganz schwer abzusehen, aber die Sorge ist groß, dass die USA die Ukraine komplett fallen lassen könnten. Donald Trump hat ganz unverhohlen damit gedroht, schon bald die Militärhilfen für die Ukraine einzustellen, so berichten es zumindest amerikanische Medien. Und das wäre ein schwerer Schlag für die Ukraine. Fest steht, ein Waffenstillstand mit amerikanischen Sicherheitsgarantien, der scheint so weit weg wie noch nie. Und tatsächlich auch ein gerechter Friede scheint in weiter Ferne. Denn das, was Trump da jetzt von Selenskyj fordert, das ist ja nichts anderes als eine Kapitulation. Das kann sich die Ukraine eigentlich nicht gefallen lassen. Fest steht, das Tischtuch zwischen Trump und Selenskyj, das ist im Moment erstmal zerschnitten. Und es ist auch nicht absehbar, wie das noch zu heilen sein soll.
Danke, Torben Burgers. Und auch außerhalb der USA hat das Treffen der beiden Präsidenten Wellen geschlagen. Viele europäische Politikerinnen und Politiker solidarisierten sich umgehend mit Selenskyj. Der ist inzwischen zurück in Europa. In London trifft er sich schon heute mit dem britischen Premierminister Starmer, einen Tag früher als ursprünglich geplant. Annette Dittert in London. Selenskyj und Starmer sitzen seit dem frühen Abend zusammen. Warum denn dieses vorgezogene Treffen?
Naja, Keir Starmer versucht jetzt zu retten, was noch zu retten ist, vor dem großen Gipfel in London morgen hier. Und er hat Selenskyj, das war ganz interessant, demonstrativ herzlich begrüßt und deutlich betont, dass Großbritannien die Ukraine weiter als ungebrochen, als souveränen Staat unterstützen werde. Starmer sieht sich hier weiter als Brückenbauer. Er hatte ja gestern schon mit Selenskyj und mit Trump telefoniert. Er will einfach diesen Balanceakt weiterführen. Er hat selber gesagt, dass er ein unglaublich gutes Treffen hatte in Washington am Donnerstag mit Trump und will diese Rolle jetzt nutzen. Und er will morgen auch den König einsetzen, Charles III., der sich mit Selenskyj in Sandringham treffen wird. Und das sind dann Bilder, die Donald Trump klar signalisieren sollen, dass wirklich ganz Großbritannien hinter der Ukraine steht.
Sie haben es erwähnt, morgen findet dann in London ein europäisches Gipfeltreffen statt. Was ist denn davon zu erwarten?
Ja, nach dem gestrigen Eklat lastet auf diesem Treffen natürlich ein ganz besonderer Druck. Erwartet werden 13 europäische Regierungschefs und der NATO-Generalsekretär Rutte. Auch der türkische Präsident Erdogan wird erwartet. Und es wird bei diesem Treffen dann neben Starmers Vermittlungsversuchen natürlich vor allem darum gehen müssen, wie in Zukunft europäische Staaten möglicherweise die Ukraine dann ohne die USA militärisch unterstützen. Denn dieser Ernstfall ist seit gestern Abend deutlich näher gerückt.
Vielen Dank, Annette Dittert in London, und damit gleich weiter nach Brüssel. Dort spreche ich mit unserer Korrespondentin Tina Hasse. Wie sind denn die Reaktionen der Europäer auf den Eklat in Washington?
Nun, die Europäer sind geschockt und die müssen sich jetzt erstmal sortieren. Es gibt bislang vor allem symbolische Unterstützung. Wortgleich haben die EU-Spitzen versprochen, die Ukraine sei nicht alleine. Aber Tweets sind eben noch keine Taten. Da stehen jetzt sehr schnell wichtige Entscheidungen an. Und man spürt, dass viele Europäer Sorge haben vor einem dauerhaften Bruch mit den USA. NATO-Generalsekretär Rutte hat heute deutlich Druck auf Präsident Zelensky gemacht und ihn aufgefordert, sein Verhältnis mit Trump wieder in Ordnung zu bringen. Ohne die USA gäbe es nun mal keinen Frieden. Anders sieht das die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas. Die sieht USA unter Trump eben nicht mehr als Partner. Die freie Welt brauche eine neue Führung und die müsse Europa sein, hat sie gesagt.
Aber was kann oder was muss Europa denn jetzt tun?
Tja, die Europäer müssen jetzt eine doppelte Herkulesaufgabe schaffen. Sie müssen möglicherweise ausbleibende US-Lieferungen an die Ukraine ausgleichen und sie müssen dafür sorgen, dass Europa selbst verteidigungsfähig wird. Dafür braucht man viel Geld, mindestens 500 Milliarden Euro in den nächsten 10 Jahren. Wie das finanziert werden soll, das soll am Donnerstag beim Krisengipfel in Brüssel verhandelt werden. Aber da hat der ungarische Regierungschef Orbán schon in einem Brief heute klargestellt, dass er keine gemeinsamen Lösungen mittragen will.
Vielen Dank, Tina Hasse in Brüssel. Der Eklat im Weißen Haus ist auch in Berlin mit großer Sorge aufgenommen worden. Bundesaußenministerin Baerbock mahnte, Deutschland müsse nun schnell handeln und eine Führungsrolle in Europa einnehmen. Die schweren Vorwürfe Trumps gegen den ukrainischen Präsidenten Selenskyj markierten einen Wendepunkt.
Der gestrige Abend hat unterstrichen, eine neue Zeit der Ruchlosigkeit hat begonnen. Eine ruchlose Zeit, in der wir die regelbasierte internationale Ordnung und die Stärke des Rechts mehr denn je gegen die Macht der Stärkeren verteidigen müssen. Denn sonst kann kein freies Land mehr ruhig schlafen, das einen stärkeren Nachbarn hat.
Ja, soweit die Bundesaußenministerin. Jetzt zu Matthias Deiß in unserem Hauptstadtstudio. Was war heute sonst noch aus Berlin zu hören?
Ja, weder Amtsinhaber Scholz noch sein wahrscheinlicher Nachfolger Merz haben sich heute öffentlich geäußert. Merz, weil er noch nicht Bundeskanzler ist, und Scholz, weil ein scheidender Kanzler vor der Amtsübergabe üblicherweise keine Grundsatzentscheidung mehr trifft. Die beiden haben gestern direkt nach dem Eklat im Weißen Haus telefoniert. Sie eint die Haltung, dass Deutschland die Ukraine weiter unterstützen muss. Der Druck, jetzt schnell eine Regierung zu bilden, hat sich noch einmal dramatisch erhöht. Hinter den Kulissen sitzen deshalb am Wochenende Fachpolitiker von Union und SPD zusammen, um zu klären, woher das Geld kommen kann für eine neue Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Notlage, Reform der Schuldenbremse oder Sondervermögen, das muss geklärt sein, bevor man überhaupt über andere Dinge sprechen kann.
Matthias Deiß, vielen Dank auch nach Berlin. Und während der Westen geschockt reagiert auf das Verhalten von US-Präsident Trump, sieht sich die russische Führung bestätigt. Der Vizechef des russischen Sicherheitsrats, Ex-Präsident Medvedev, sprach von einer Klatsche für Selenskyj und bezeichnete den ukrainischen Staatschef als so wörtlich unverschämtes Schwein. Das Außenministerium nannte ihn einen Kriegstreiber. In der Ukraine selbst machen sich die Menschen nun Sorgen darüber, wie es weitergeht.
Nach dem anfänglichen Schock überwiegt in der Ukraine heute Wut. Der ukrainische Präsident sei im Weißen Haus gedemütigt worden. Selbst Oppositionspolitiker stehen hinter ihm. Viele Ukrainer und Ukrainerinnen fühlen sich persönlich erniedrigt. Trump habe aus den Opfern Täter gemacht. Wir sind den Amerikanern sehr dankbar für die Hilfe, die wir erhalten haben. Aber man darf unsere Würde nicht mit Füßen treten. Nach dem, was wir ertragen mussten, dürfen wir nicht zulassen, dass man sich die Füße an uns abwischt. Trump wirkt nicht mehr wie unser Partner, sondern eher wie ein Partner für Russland. Vielleicht wird Europa uns jetzt mehr unterstützen, denn wenn ich mir das alles anschaue, sehe ich eine Spaltung der Welt. Trump und Putin teilen die Welt unter sich auf. Nach dem gestrigen Eklat drohen nun auch die US-Militärhilfen wegzubrechen. Die ukrainische Armee könne voraussichtlich ein halbes Jahr ohne weitere amerikanische Hilfen überstehen, erklärt dieser Regimentskommandeur in der Nähe von Kupjansk. Doch dann werde es eng. Für die europäischen Länder sollte klar sein, dass, falls die ukrainische Front fällt und die Ukraine überrollt wird, die nächsten Länder, die Russland im Visier haben wird, die baltischen Staaten und Polen sein werden. Europa müsse nun mehr Führung übernehmen und so schnell wie möglich an einer neuen europäischen Sicherheitsarchitektur arbeiten.
Zum Eklat im Weißen Haus gibt es einen Brennpunkt gleich nach dieser Tagesschau. Anschließend beleuchten wir auch bei Tagesschau 24 ausführlich die Hintergründe. Eine Woche nach der Bundestagswahl steht morgen in Hamburg der nächste Urnengang an. Knapp 1,3 Millionen Bürgerinnen und Bürger sind dazu aufgerufen, das Landesparlament, die Bürgerschaft, neu zu wählen. Derzeit regiert in der Hansestadt eine rot-grüne Koalition. Umfragen sehen die SPD wieder vorn. Hoffnungen auf ein Bündnis mit den Sozialdemokraten machen sich erneut die Grünen und auch die CDU.
Ein letztes Mal auf Stimmenfang. Wahlkampf auf dem Wochenmarkt mit dem SPD-Kandidaten und ersten Bürgermeister Hamburgs.
Für die SPD Wahlkampf zu machen, da kann man günstigere Bedingungen haben. Wir haben diesen Einbruch auf bundespolitischer Ebene gehabt. Und deswegen ist uns wichtig, auch ein Signal zu setzen, dass die SPD verankert ist, dass sie Wahlen gewinnen kann.
Auch sie kämpft um jede Stimme, die Spitzenkandidatin der Grünen.
Es steht hier spitz auf Knopf, jede Stimme zählt. Wer nicht in einer Stillstands-GroKo auch in Hamburg aufwachen will, und die Hamburgerinnen und Hamburger waren bisher immer sehr zufrieden mit Rot-Grün, der kann morgen mit der Wahl für Grün auch weiter hier für Rot-Grün seine Stimme abgeben.
Kein Rot-Grün, eine Hamburger schwarz-rote GroKo, davon träumt der CDU-Herausforderer und holt sich Unterstützung aus Berlin.
Natürlich nehmen wir diesen Schub von der Bundesebene jetzt mit. Die CDU hat klar die Bundestagswahl gewonnen. Und genau diesen Rückenwind spüren wir jetzt auch hier in Hamburg.
Auf den hofft auch die AfD, genau wie die Linken. Für die FDP wird es wohl nicht für Fraktionsstärke reichen, auch nicht für das BSW und die verhältnismäßig starke Volt-Partei. Wahlentscheidend auch typische Großstadtthemen wie Verkehr, Wohnraum und Wirtschaft. Doch laut Umfragen spricht vieles dafür, dass der rot-grüne Senat die Stadt an der Elbe auch nach der Wahl weiter regieren kann.
Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga hat Mainz bei Leipzig 2:1 gewonnen. Damit verbessert sich das Team von Trainer Bo Henriksen vorerst auf Platz 4.
Der Rosenmontag wird nun noch launiger in Mainz. Dabei ging RB Leipzig nach nur 59 Sekunden in Führung. Cesko eröffnet den Angriff. Openda und Haidara sind im Strafraum noch am Ball, bevor Xavi Simons den Ball unter die Latte nagelt, sein 6. Saisontor. Mainz startet mit unfassbarer Energie in Halbzeit 2. In der 52. Minute gelingt das 1:1, nebelbedient Amiri. Die Mainzer halten RB im Würgegriff. 6 Minuten nach dem Ausgleich dreht Burkhardt die Partie. Das 1:2, der Endstand. Mainz liegt jetzt im Kampf um die Champions League 3 Punkte vor Leipzig. Die Diskussionen um RB-Trainer Marco Rose bekommen neue Nahrung.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 2. März.
Unter Hochdruckeinfluss wird es immer sonniger und in der neuen Woche auch deutlich milder. Heute Nacht klart es vielerorts auf, später bildet sich regional Nebel. Im Norden und Osten gibt's noch häufiger Wolken, aber auch dort ist es meist trocken. Nach Nebelauflösung halten sich morgen von der Nordsee bis zur Oder oft noch Wolken, sonst ist es überwiegend sonnig, im äußersten Norden und Südwesten allerdings windig. An der See heute Nacht knapp über 0 Grad, sonst verbreitet leichter, an den Alpen auch mäßiger Frost. Im Erzgebirge morgen niedrige einstellige Werte, im Westen um 10 Grad oder knapp darüber. Im Norden und Nordosten am Montag teilweise wolkig und an den Küsten windig, sonst nach Nebelauflösung viel Sonnenschein. In den folgenden Tagen bleibt es überwiegend sonnig und es wird noch milder.
In den Tagesthemen um 23.40 Uhr mit Ingo Zamperoni berichten wir unter anderem darüber, wie der Fasching in Ostdeutschland mit den Ergebnissen der Bundestagswahl umgeht. Und nun zu Ellen Eni mit dem Brennpunkt über den Eklat im Weißen Haus und die Folgen für die Ukraine und Europa.